Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen. Heute bin ich schon wieder einmal bei meinem häufigsten Podcast Gast, Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, wie ich immer sage, Deutschlands oberster Kulturlobbyist. Wir machen ganz viel zusammen. Vor allen Dingen hat Olaf Zimmermann immer sehr gute Themen. Heute hat er das Thema mir präsentiert, da bin ich sofort drauf eingegangen, Kunstfreiheit. Kunstfreiheit ist ein Riesenthema. Äußerer Anlass ist, dass der Deutsche Kulturrat ein sehr schönes Buch herausgegeben hat. Kunstfreiheit, 10 Jahre Debatten in der Zeitung des Deutschen Kulturrats, Politik und Kultur, die man übrigens abonnieren kann oder auch für umsonst runterladen kann zum Lesen. Und da ist das immer ein ganz wesentlicher, ein Dauerthema. Daraus habt ihr jetzt Absolut. Zusammen was gemacht. Also, lieber Olaf, vielen Dank, dass ich heute da sein kann zu diesem Thema.
Ich freue mich sehr.
So, warum habt ihr jetzt schon 10 Jahre Debatten habt ihr gemacht zum Thema Kunstfreiheit und jetzt gesammelt? Was war der Anlass, jetzt mal so eine Art Resümee zu ziehen oder die wichtigsten Texte, übrigens auch welche von mir natürlich, vorzustellen?
Erstmal finde ich es ganz spannend, mal wirklich so zurückzugucken, so eine Dekade zu schauen, wie hat sich eigentlich die Diskussion zum Thema Kunstfreiheit verändert. Die hat sich nämlich verändert und letztendlich haben wir, wenn man so will, schon so etwas wie auch eine Zuspitzung jetzt, also auch eine gesellschaftliche Zuspitzung. Das heißt, auf der einen Seite, glaube ich, ist der Kulturbereich vielleicht noch sensibler geworden, wenn es um die Einschränkung der Freiheit geht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch nicht wenige, die finden, es wird mal Zeit, dass man den Kulturbereich auch einschränken soll und dass er über die Stränge schlägt. Und das fand ich einfach eine spannende Frage, wie wir heute eigentlich auch darauf reagieren, wie wir das heute diskutieren. Und wir haben diese Diskussion in Politik und Kultur, die gibt es ja schon 22 Jahre lang. Letztendlich ist das immer ein Thema in Politik und Kultur gewesen. Das heißt, die Frage, wie autonom kann eigentlich Kunst sich präsentieren? Wo gibt es Einschränkungen? Wo gibt es Zensur? Also wo nimmt der Staat Einfluss letztendlich auf die Kunstfreiheit? Hat immer eine große Rolle gespielt. Aber jetzt haben wir uns einfach mal die 10 Jahre angesehen. Und man muss schon sehen, dass sich in unserer Gesellschaft in den letzten 10 Jahren doch eine ganze Menge getan hat.
Jetzt gucken wir uns mal diese Veränderung an und ich hatte mir überlegt, wir gehen mal so ein paar Himmelsrichtungen, gehen wir mal nach und fangen oben an. Also ich wollte dich fragen, wo, von wem, von welcher Richtung aus wird Kunstfreiheit in Frage gestellt, von oben, von unten, von links und von rechts. Da können wir mal ein bisschen gucken, ob die Veränderungen, die du wahrnimmst, in dieses Raster reinpassen. Aber fangen wir mal von oben an. Eigentlich ist es ja doch ganz einfach. Im Grundgesetz, also in der Verfassung Deutschlands und in anderen Ländern, wir haben ja viele, die aus der Schweiz zuhören, ist es, glaube ich, ganz ähnlich formuliert. Da heißt es einfach, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit ist gegeben. Zensur findet nicht statt. Und das ist ursprünglich historisch als ein Freiheitsrecht gegen oben gedacht, genau. Weil Zensur fand halt immer
vom Staat.
Vom Staat und von der Kirche, auch, also von den Repräsentanten der geistlich-weltlichen Obrigkeit, Staat, Militär gab es auch noch, also jedenfalls von oben. Wenn wir jetzt aber auch heute über Kunstfreiheit und ihre Einschränkungen wenn wir darauf eingehen, wo würdest du sagen, deshalb fangen wir mal von oben an, gehen wir die Treppe von oben. Wo findet heute deiner Meinung nach auf neue Weise Einschränkung von Kunstfreiheit von oben an?
Also ich sage mal von oben, also wenn man jetzt sagt vom Staat, gibt es sicherlich immer wieder die Ideen, die Wünsche, alles ein wenig einzuhegen. Aber unser Grundgesetz, also Artikel 5 Absatz 3, dass die Kunst frei ist, ist schon sehr wirkungsvoll, das will ich auch mal sagen, weil es gibt nur ganz wenige Maßnahmen, wo es wirklich passiert ist, dass die Kunstfreiheit eingeschränkt wurde und dass auch das Bundesverfassungsgericht dem auch zugestimmt hat, also letztendlich dann, was dann ja die letzte Ebene gewesen ist. Also berühmt ja Maxim Biller, Esra, ja, also dass dieses Buch nun nicht mehr erscheinen kann, weil Persönlichkeitsrechte verletzt sind, ist natürlich eine Abwägung zwischen Kunstfreiheit auf der einen Seite und Persönlichkeitsrechte auf der anderen Seite. Und in diesem Fall, und das gehört zu den ganz wenigen Fällen, hat das Pendel quasi gegen die Kunstfreiheit geschlagen und für die Persönlichkeitsrechte.
Aber das war jetzt keine, das war Zensur in dem Sinne,
ja.
Aber keine Zensur von Staats wegen, sondern eine betroffene Person, eine Bürgerin, hat geklagt gegen einen Roman, von dem sie sich
Also zwei haben geklagt.
Mutter und Tochter
genau.
Gegen den ehemaligen Lebensgefährten der Tochter. Etwas Ähnliches passiert gerade. Du hast hier gerade, sehe ich, einen Zeitungsartikel. Der Berliner Galerist Johann König hat eine ähnliche Klage
gegen Christoph Peters,
der eben ein Romancier, der einen Roman geschrieben hat, in dem er sich wiedererkannt hat. Das ist jetzt aber nicht Zensur von oben, sondern es ist Zensur von Menschen, die sich in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen. Und da ist es natürlich eine andere Abwägung. Und da muss dann der Staat qua über seine Gerichte entscheiden, ist es okay.
Genau. Also, und Kunstfreiheit, also ich sag mal, Bedrohung von oben hat es eigentlich längere Zeit auch eher selten gegeben. Im Moment haben wir eine Diskussion, die das erschwert. Wir haben die gesamte Antisemitismus-Debatte gehabt, wo, das will ich auch ganz offen bekennen, der Kulturbereich keine besonders gute Figur abgegeben hat und hat dadurch, dass er dieses Problem nicht schnell genug, nicht deutlich genug gelöst hat, ja, innerhalb des Kulturbereiches, den Kräften Auftrieb gegeben, die finden, das könnte man doch quasi vom Staat her lösen, indem es so etwas wie eine Art von Gewissensprüfung geben würde, dann für Kulturschaffende, die sich eben vorher klar äußern müssen, dass sie nicht mit dem BDS zusammenarbeiten, dass sie nicht antisemitisch seien. Das sind schon auch Einflussmöglichkeiten des Staates, die dann die Freiheit der künstlerischen Ausübung einschränken. Und diese Diskussionen haben wir heute viel, viel stärker als noch vor wenigen Jahren. Und sie sind auch, wenn man so will, im gewissen Sinne salonfähig geworden. Man kann sich das in den Wahlprogrammen jetzt zur Bundestagswahl, finde ich, sehr schön anschauen. Da wird das von einigen Parteien sehr deutlich, also besonders aus dem konservativen und auch aus dem rechten Milieu, sehr deutlich genannt und gesagt, also da werden wir in der Zukunft hinschauen und da soll die Freiheit der Künstlerinnen und Künstler eingeschränkt werden durch staatliches Handeln.
Nee, aber was für ein staatliches Handeln? Es wird ja keine Zensur stattfinden. Also wenn jemand ein Buch schreiben will oder einen Verlag findet, genau, in dem was drinsteht.
Und nur kein Geld mehr bekommen.
Genau, was eine scharfe Israel-Kritik hat, ja, die dann über over the top ist. Ja. Es geht eher darum, dass der Staat seine Förderung daran koppelt und bestimmte Aktivitäten oder Personen oder Institutionen nicht mehr fördert, wenn sie Anlass zum Anstoß
geben. Genau, das kann man natürlich, ich sag mal, in der reinen Lehre kann man sagen, ja, das ist ja aber doch noch ja gar keine Zensur, weil das natürlich nicht verboten wird. Aber man muss sich natürlich auch die reale Welt immer anschauen. Ja? Und die reale Welt heißt, dass eben auch Künstlerinnen und Künstler ihre Kunst sich leisten können müssen. Ja? Und nicht wenige, besonders gerade im experimentellen Bereich, also gerade dort, wo auch mal ein bisschen anders gedacht wird, brauchen dafür auch eine öffentliche Unterstützung. Und so ist die Frage, ob etwas öffentlich unterstützt wird, nachher schon eine Frage, ob ich also auch frei letztendlich als Künstlerin und Künstler arbeiten kann. Und deswegen würde ich das nicht gerne so trennen, weil ich glaube, dass das in Wirklichkeit so nicht funktioniert.
Im Endeffekt ist es dann Zensur.
Es ist im Endeffekt Zensur, weil sie es dann nicht mehr machen können. Ja, also weil man es einfach nicht machen kann. Und natürlich haben wir einen großen marktgetriebenen Bereich im Kulturbereich. Ja. Nur der ist sehr oft jetzt kein experimenteller Bereich. Das ist auch kein Bereich, wo mal also irgendwas Extremes geäußert wird. Und Kunst muss auch mal etwas Extremes äußern können. Das gehört dazu.
Auch was Böses?
Ja, selbstverständlich auch was Böses. Also Kunst muss nicht lieb und schön sein, sondern die kann lieb und schön sein, aber sie kann auch böse und hässlich sein. Und ich finde, das ist gerade eins der wichtigen Attribute von Freiheit. Ja, also letztendlich klar zu machen, dass Kunst alles sein kann in der Gesellschaft. Und Kunst muss immer auch so an dem rütteln, wo es auch zu einem, ich sag mal, Übergriff in dem gibt, was so der Durchschnittsbürgerin, der Durchschnittsbürger als gut, richtig und anständig empfindet. Also Kunst muss auch unanständig sein dürfen.
Okay, dann will ich aber mal kurz mal nachfragen, von wem das denn eigentlich in Frage gestellt wird. Also ich kenne es jetzt vor allem in letzter Zeit von den Grünen, die ganz stark Kultur, Kunst und Kultur als ja, Instrumente der politischen Bildung beschrieben haben. Also Kunst ist gut für Demokratie, ist gut für Diversität, ist gut für Gleichberechtigung.
Für Frieden.
Ist für Frieden ist auch. Und irgendwas Schönes ist auch noch Umweltschutz, keine Ahnung, Nachhaltigkeit. Mhm. Also Kunst ist also eine Kraft des Guten. Das ist natürlich, hört man gerne. Darin steckt aber natürlich auch schon mal der Versuch vielleicht einer Einflussnahme, dass eben Kunst, die dann böse ist, die rechts ist, keine Ahnung, die jetzt nicht politisch konform ist, die nicht divers ist, nicht reinpasst. Es gibt aber, wenn ich jetzt überlege, wer hat denn diese Antisemitismusklauseln auf den Weg gebracht, dann waren das zwei, eine Politikerin und eine Politiker der CDU, also über das Instrument Antisemitismusbekämpfung Einfluss zu nehmen, sind da alle demokratischen Parteien eigentlich gleich darauf aus, Einfluss zu nehmen, oder siehst du da Unterschiede?
Es gibt da große Unterschiede und es gibt große Veränderungen im Moment, finde ich darin. Also mit den Grünen haben wir auch in dieser Legislaturperiode auch uns heftig gezofft, also um die Frage, ob zum Beispiel alles, was gut ist und was wir gesellschaftlich sinnvoll finden und auch ich sinnvoll finde, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, kulturelle Bildung, Friedens, wie man also mehr Frieden in der Welt schafft, ob das alles letztendlich in Zuwendungsbescheide hineingeschrieben werden soll und gesagt werden, das müsst ihr, wenn ihr öffentliche Förderung bekommt, also letztendlich Staatsgelder bekommt, dann müsst ihr euch all diesen verschiedenen Zielen letztendlich bereit erklären, die umzusetzen. Und darüber haben wir uns gestritten. Nicht, dass diese Ziele falsch sind, sondern ich finde sie genau richtig und wir wollen als Gesellschaft diese Ziele erreichen. Die Frage ist, ob es Aufgabe des Staates ist, bei einer Kulturförderung quasi so viele Vorgaben zu geben und zu sagen, also ihr müsst das jetzt alles machen und dann gucken wir mal, was ihr noch selber also für euch macht, aber erstmal müsst ihr diese Ziele erhalten. Wir haben durch diese Debatte, diese Antisemitismus-Debatte, eine Erweiterung letztendlich des Parteienspektrums gehabt, die dann auch auf einmal gesagt haben, ja, wir müssen das fester zurren. Ja? Und gerade die Unionsparteien waren ja bisher die Parteien, die eigentlich solche Vorgaben der Kultur eher nicht gegeben haben, ja, und gesagt haben, also die sollen mal machen, was sie wollen. Wir wollen das ermöglichen. Die sind eher sowieso links, sind nicht unsere Leute, aber wir ermöglichen ihnen, dass sie das machen können. Und das ist ja auch sehr, sehr gut und sehr honorisch, ja, wenn man das macht. Das hat sich geändert in dieser Antisemitismus-Debatte, dass wir eben auch dort letztendlich ja die Ideen haben, diese Vorgaben zu machen. Aber ich finde es ganz spannend, weil du ja davon gesprochen hast, es gibt zwei haben es versucht, eine hat es geschafft. Und einer hat es ja nicht geschafft.
Also das muss man erklären wir kurz. Also, Frau Prien, Bildungs- und Wissenschaftsministerin
in
Schleswig-Holstein, hat es geschafft mit einer Klausel. Die ist auch durchgegangen, ist nicht skandalisiert worden. Joe Cialo, der Berliner Kultursenator, hat es versucht, muss es zurückziehen.
Ja, und ich glaube, weil dazu immer noch was anderes gehört, nämlich die Frage, wie Politik dann mit der Kulturszene ins Gespräch kommt. Und Frau Prien hat das als ein diskursives Projekt gemacht und hat eben letztendlich den gesamten Kulturbereich zu Gesprächen eingeladen, hat mit dem gesprochen, hat auch mit dem gestritten. Ja, ich durfte mich auch mal mit ihr über diese Frage streiten, hat das aber mit offenem Visier gemacht und hat dann etwas gemacht. Und das ist der Unterschied gewesen. In Berlin ist per Order die Mufti quasi von Cioce Alo gesagt, also das setze ich jetzt durch. Und ich finde es gut, dass man in unserem Land nicht einfach irgendwas durchsetzen kann. Ich finde es gut, dass auch Politikerinnen und Politiker, die in einer Regierung sind, ja, nicht einfach morgen sagen können, das mache ich jetzt so und dann wird das so gemacht. Und deswegen sind ja auch die ganzen Debatten, die wir jetzt haben, dass wir so ein bisschen amerikanischer werden wollen. Und es wäre doch schön, ein Kanzler würde am ersten Tag seiner neuen Regierung quasi 100 Dekrete unterschreiben und dann hätten wir alle Probleme des Landes gelöst. Ich finde es gut, dass das in Deutschland nicht geht. Ja, dass man das so eben nicht machen kann. Und wenn man das erfolgreich machen will, muss man miteinander reden. Und ich finde gerade das Beispiel jetzt Berlin-Schleswig-Holstein bei der Antisemitismusklausel ist ein Beispiel dafür, dass man gerade auch in diesen, ich sage mal, extrem schwierigen Fragen unbedingt miteinander ins Gespräch kommen muss.
Jetzt hast du im Grunde schon die nächste Frage vorweggenommen, die ich stellen wollte. Ich wollte dich fragen, wenn wir jetzt mal die Position tauschen und uns in die Situation von politischen Verantwortungsträgern hineinversetzen, dann kann ich natürlich nachvollziehen, du sicherlich auch, dass es in der Kultur bestimmte zivilisatorische Fortschritte gegeben hat. Mhm. Wir wollen keinen Antisemitismus, wir haben eine bestimmte Vorstellung von deutscher Erinnerungskultur, auch nochmal ein wichtiges Thema. Wir haben aber auch Vorstellungen von Frauenfeindlichkeit, die wir nicht mehr haben wollen. Wir wollen auch keine blöden Schulenwitze mehr haben. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal einen Käfig voller Narren gesehen, den alten Film. Ja. Und da dachte, oh Gott, was gab's denn da? Wie doof war das? Das wollen wir alles nicht mehr. Es gibt zivilisatorische Fortschritte. Die wollen wir im Grunde auch sichern. Und wenn wir sie jetzt als Kulturministerin oder Kultursenator nicht gefährden wollen und wenn wir selber auch nicht dafür angegriffen werden wollen, was fördert ihr da eigentlich? Müssen wir uns irgendwie absichern? Kannst du ja auch nachvollziehen, wenn du dich ja auch mal auf die andere Seite hineinversetzt. Aber wie soll es denn dann geschehen? Soll es keine Vorgaben geben oder soll es, wie du gesagt hast, Vorgaben geben und dann wird diskutiert? Und was kommt am Ende mal raus?
Na, es gibt ja Vorgaben. Also zum Beispiel, es ist vollkommen klar, dass in Deutschland mit öffentlichen Mitteln kein Kulturprojekt gefördert wird, dessen Ziel Antisemitismus ist. Vollkommen klar. Also weil das widerspricht all unseren Gesetzen. Ja, dafür kann ich gar keine öffentlichen Mittel ausgeben. Um diese Frage, finde ich, geht es eben nicht. Weil das
da brauchst du gar keine Klausel.
Dafür brauchst du gar keine Klausel, sondern es geht um die Frage, wie ich zum Beispiel in der Förderung damit umgehe, dass ich mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeite, die möglicherweise irgendwann in ihrem Lebenslauf mal mit der BDS-Bewegung, das ist ja die Bewegung, die letztendlich Israel boykottieren will und israelische Künstlerinnen und Künstler boykottieren will, etwas, was ich absolut falsch finde, ja, und wo ich also mich mit Händen und Füßen gegen wehre, dass wir das bei uns haben. Aber ich habe ein riesiges Problem, wenn wir so etwas wie Gewissenserforschung im Kulturbereich organisieren und sagen, so, jetzt müssen alle Kulturschaffende, weil sie in einem Theater, bei irgendeinem Konzert oder bei irgendeiner anderen Veranstaltung, die öffentliche Mittel bekommt, die müssen jetzt erst einmal eine Gewissensprüfung über sich ergehen lassen, müssen vielleicht dann per Eidesstatt versichern, ich habe aber nie und nimmer in meinem Leben irgendwo was Böses gesagt oder geschrieben. Und dann sage ich, nein, das schränkt den Kulturbereich ganz massiv ein. Und natürlich haben wir immer, also es wäre ja falsch zu glauben, der Kulturbereich ist auch nicht grenzenlos frei. Das sagt auch nicht gar nicht das Grundgesetz. Ja? Also es ist nicht so, dass der Artikel 5 Absatz 3 sagt, Künstlerinnen und Künstler dürfen alles. Ja? Sondern man ist immer durch die normalen Gesetze auch eingeschränkt. Und natürlich zuallererst durch unser Hauptgesetz, nämlich Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das hat selbstverständlich auch ein Künstler nicht anzurühren, die Würde von anderen Menschen. So, aber in diesem Bereich gibt es ein riesiges Spannungsfeld. Und ich finde, wir sollten uns als Gesellschaft gerade den Bereich der Kunst auch leisten, indem wir sagen, dort gibt es viel mehr Freiheiten, als wir in den vielen anderen Bereichen haben, weil dort auch neue gesellschaftliche Ideen entwickelt werden sollen. Es muss auch mal quer gedacht werden, man muss auch mal was ganz Verrücktes machen. Und vielleicht sind einige unserer Probleme, die wir auch heute haben, dass wir das Gefühl haben, wir kommen ja eigentlich nicht wirklich weiter, ja, und wir kriegen bestimmte Themen nicht gelöst. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Kunstbereich im Moment zur Lösung, finde ich, so erstaunlich wenig beiträgt, ja. Und vielleicht liegt das auch daran, dass es eben zu wenig Freiheit gibt, oder zumindest gefühlte Freiheit gibt. Das bedeutet ja nicht immer, dass sie auch real schon eingeschränkt wäre, aber gefühlt eingeschränkt wäre und dass eben zu wenige zu quer denken.
Ich würde jetzt gerne abschließen, diesen Blick, wo wird auf das, was von oben geschieht. Vielleicht nur einen letzten Satz dazu. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du dir einfach mehr zutrauen, der Regierenden, dem öffentlichen, gesellschaftlichen Diskurs gegenüber wünschen. Also, dass mehr Vertrauen der staatlich Verantwortlichen, dass das schon funktioniert, weil die Gesellschaft sich selber reguliert. Und wenn einer over the top ist, dann gibt es Diskussionen und dann reguliert sich das von alleine. Jedenfalls, dass man es nicht politisch, staatlich regulieren muss.
Also ich verstehe sogar die Politik wirklich, dass sie zunehmend Sorgen und Ängste hat. Ja, weil natürlich heute ein Kunstskandal eben auch die Karriere der Politikerin, des Politikers, der dafür letztendlich die Mittel gegeben hat, aber die Freiheit gelassen hat, dass es also, ich sag mal, sich dann eben auch so entwickelt, dass dann auch diese Karriere beschädigt sein kann oder sogar zu Ende sein kann. Und deswegen haben wir ja eine ganz komplizierte Gemengelage. Also die Medien gehören ganz stark mit in diese Gemengelage mit hinein. Also es ist nicht so, dass jetzt der Staat der Hauptbedroher der Kunstfreiheit wäre, sondern es ist ein ganzes Konglomerat und gerade die Medien sind ein ganz wichtiger Bereich. Wenn ich alles skandalisiere, ja, wenn ich also jede quasi Äußerung zu einem riesigen Skandal entwickle, dann verliert man letztendlich auch eine vernünftige Einschätzung dazu und die Politik sagt dann irgendwann, also bevor ich mich jetzt da in Gefahr bringe und nicht weiß, was dann passiert, dann schreibe ich das halt auf. Ganz unabhängig davon werden ja auch Sachen aufgeschrieben, die man dann letztendlich gar nicht wirklich also umsetzen kann. Aber ich habe da mal geschrieben in den Zuwendungsbescheid, Sie müssen sicherstellen, es darf keine Künstlerinnen und Künstler in diesem Projekt beschäftigt sein, die irgendwann mal irgendetwas zum Thema Israel gesagt hat. Ja, das kann ich ja machen. Weil es kann sowieso niemand wirklich das mit vollem innerer Sicherheit quasi bestätigen, weil dafür sind die Menschen eben, wie die Menschen so sind. Aber die Politikerin, der Politiker kann sagen, ich habe das doch damals hineinschreiben lassen und die haben das nicht gemacht. Also ist der Kunstbereich dran schuld und nicht ich als diejenige, die die Mittel zur Verfügung gestellt hat.
Dann wäre bei der Frage, wer bedroht die Kunstfreiheit von oben, über die Politik noch zu setzen, manche Medien. Ist vielleicht nochmal ein ganz guter Aspekt. Jetzt gehen wir aber mal, weil das dazu ganz gut passt, zu der Bedrohung der Kunstfreiheit von links, die ja ganz oft medial verstärkt arbeitet. Also mir fällt ein, aber das kannst du vielleicht, das kannst du sicherlich besser ausführen. Mir fällt ein, bestimmte Boykottdrohungen, die du schon angesprochen hast, also gegen alle Leute, die was mit Israel zu tun haben. Es gibt auch einen bestimmten linken Moralismus, der gerne sich entflammt und dann Shitstorms über andere Künstlerinnen und Künstler loslässt. Wie siehst du da die Bedrohung der Kunstfreiheit von links, wo man doch eigentlich denken würde, Linke sind für Freiheit?
Na, Philipp, man kann das ganz wunderbar an dem Thema jetzt Israel und Boykott von israelischen Künstlerinnen und Künstlern sehen. Also ich kann mir weniges vorstellen, wo noch mehr Schande über den Kulturbereich kommt, als genau bei dieser Forderung. Das heißt, linke Kulturschaffende versuchen zu erreichen, und zwar leider stellenweise auch sehr erfolgreich.
Ja? Sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich, dass Künstlerinnen und Künstler aus Israel zum Beispiel nicht in Deutschland auftreten können, nicht in Deutschland ausgestellt werden und ähnlich. Und da sage ich, Leute, das ist der Hyperwahnsinn. Ja? Also, und zwar, weil sie Israelis sind. Ja, also weil sie aus Israel kommen, nicht weil sie eine andere politische Meinung haben. Also die wenigsten Künstlerinnen und Künstler, die ich aus Israel kenne, haben irgendwelche Sympathien für die israelische Regierung, ja? Sondern die werden boykottiert, weil sie Israelis sind. Und das in Deutschland, ja, und da muss von ich ganz auch sagen, also sie werden von
Kuratoren,
ja, sie werden von denen boykottiert, die letztendlich die Verantwortung für die Besetzung, weiß ich nicht, eines Konzertes haben oder einer Ausstellung haben, die in einer Jury sitzen. Wir haben ja einen, das ist positiv, wir haben ja einen Bereich, wo eigentlich der Staat ja nicht hineinregiert. Der Staat sagt nicht, was auf welcher Bühne von wem aufgeführt wird. Der Staat sagt auch nicht, welche Kunstwerke in einer Ausstellung gezeigt werden. Und es sitzen in der Regel, nicht überall, aber in der Regel auch keine Staatsvertreter in den Jurys, die also die öffentlichen Mittel vergeben, sondern das sind Kulturschaffende, ja, die dort sitzen. Und die haben durch diese Tätigkeit eine ganz große Verantwortung und eine ganz große Macht. Und wenn sie diese Macht missbrauchen, passiert das, was leider im Moment auch in Deutschland passiert. Nicht nur in Deutschland, das müssen wir sehen, es passiert fast überall auf der Welt, ja. Aber es passiert auch in Deutschland. Und ich sage es auch ganz offen, ich finde, dass es in Deutschland passiert, ist noch mal schlimmer als in allen anderen Ländern. Bei unserer Geschichte, ja, ist das eigentlich ein Unding. Und deswegen auch, es gehört auch zu meinem Job als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Wir haben auch einen Kreis zusammen gerufen von israelischen Künstlerinnen und Künstlern. Wir sprechen sehr intensiv miteinander. Wir machen jetzt eine Untersuchung auch, wie stark dieses Problem in unseren Kultureinrichtungen ist, ja, damit wir das auch ein bisschen jetzt von den persönlichen Betroffenheiten wegnehmen, die aber sehr, sehr groß sind, wegnehmen, indem wir sagen, wir wollen auch mal die Zahlen haben. Und ich sage das ganz offen, und da bin ich auch wirklich zu einem Kampf jederzeit bereit. Wir können nicht gleichzeitig aus dem Kulturbereich anmahnen, dass die Kunstfreiheit erhalten wird, wenn wir sie selber quasi einschränken. Und das ist eine Einschränkung der Kunstfreiheit und nichts anderes. Und deswegen glaube ich, das muss unbedingt aufhören.
Das ist es vor allen Dingen, also es betrifft vor allen Dingen Boykottaufrufe von links oder auch sozusagen einen stillschweigenden Boykott, der sich gar nicht als solcher zu erkennen gibt, sondern schlicht einfach nach Israel keine Einladungsbriefe mehr verschickt. Eine andere Geschichte.
Das macht es ja auch so schwer. Also es macht natürlich auch gar nicht so einfach. Also wir sind im Moment gerade dabei, so ein, ich sag mal, Design einer Untersuchung mitzugestalten mit anderen, die sich in diesem Bereich wirklich gut auskennen, wie ich das denn überhaupt feststellen kann. Weil das passiert ja nur ganz selten so, dass man jemand einen Brief schreibt und sagt, ich lade dich jetzt nicht ein, weil du Israeli bist. Ja, also, sondern die werden einfach nicht eingeladen. Die merken einfach, wie sich das verändert hat. Selbst in Bereichen, wo gerade die israelischen Künstlerinnen und Künstler unglaublich stark sind, zum Beispiel den Tanzbereich oder auch den bildenden Kunstbereich, auf einmal gibt es keine Einladungen mehr und sowas. Und daraus musst du natürlich eine gewisse Ableitung ziehen, aber die wenigsten sagen das natürlich offen. Nebenbei finde ich das auch schade, weil wenn ich denn schon also solche Boykotte denn dann durchführe, dann sollte ich wenigstens so mutig sein als derjenige, der boykottiert, ja, dass ich dann auch sage, also ich boykottiere und warum ich denn auch boykottiere, mich dann auch in eine öffentliche Debatte zu begeben, was nämlich notwendig ist.
In der Öffentlichkeit aber findet schon statt so etwas, was man halt so Shitstorm nennt, irgendjemand hat irgendwas gesagt, hat im Film irgendwas oder irgendwas mal getwittert oder sonst was. Und das wird skandalisiert und dann gibt es ja durchaus auch sowas, das alte Prinzip Klassenkeile. Menschen rotten sich zusammen und machen eine Person fertig. Manchmal ja auch inhaltlich begründet, weil hat dummes Zeug geredet. Wie siehst du, das ist ja dann sehr öffentlich. Das ist jetzt noch kein Boykott, das ist aber auch eine kann man auch verstehen als Einschränkung von Kunst- oder Meinungsfreiheit, wenn Karrieren dadurch zerstört werden, dass Äußerungen in einer Weise skandalisiert werden, die vielleicht übertrieben ist.
Naja, man kann das ja, finde ich, wunderbar jetzt bei der Vorberichterstattung für die Berlinale sehen. Ja, also da finde ich, da sieht man es wirklich sehr, sehr deutlich. Es gibt eigentlich keinen einzigen Vorbericht, den ich jetzt gelesen habe, wo nicht drin steht, ja, und jetzt muss die neue Leitung es schaffen, dass die Berlinale nicht mehr antisemitisch ist. Ja. Und da, und das ist natürlich schon ein harter Vorwurf. Ich würde jetzt aber mal so frech behaupten, die Berlinale war bisher auch nicht antisemitisch. Ja. Es gab bei der letzten Berlinale einen Vorfall, dass zwei Künstlerinnen ihre Meinung geäußert haben, die nicht meine wäre, zum Thema Israel, ja. Was aber auch zu erwarten gewesen ist. Und das Einzige, was man letztendlich der Berlinale vorwerfen kann, dass nicht nochmal die Leitung oder die auch politische Verantwortung, Claudia Roth war ja auch dabei gewesen als Kulturstaatsministerin, nicht nachher nochmal auf die Bühne gegangen ist und gesagt haben, also Leute, das sehen wir anders. Alles andere ist selbstverständlich durch die Kunstfreiheit und durch die Meinungsfreiheit gedeckt gewesen. Ja, da ist gar nichts Böses passiert. Was anderes als auf der Documenta. Also da haben wir nochmal eine andere Situation und wir tun auch solche antisemitischen Vorfälle auf einmal so kleinreden, wenn wir auf einmal alles zu antisemitischen Vorfällen machen. Und dann ist nämlich das, wo wir ein richtiges Problem gehabt haben, wie auf der Documenta, das verschwindet dann so ein bisschen. Und jetzt aber die Medien so tun, als wäre das Wichtigste jetzt die Frage, wie wird denn die Berlinale mit dem Antisemitismusproblem umgehen? Und natürlich führt das zu einer Schere im Kopf bei den Leuten. Und ich glaube, dass eines der ganz großen Punkte, ja, der Einschränkung der Kunstfreiheit, diese Schere im Kopf ist, ja. Also das, was die Leute im Kopf haben und sagen, oh, das mache ich doch nicht mehr, das darf ich, und da hole ich mir schon wieder Ärger ab. Ganz viele Kulturschaffende, und das muss man einfach sehen, für sie ist existenziell, dass sie auch eine öffentliche Förderung bekommen, ja. Also sie leben davon, also sie würden nicht ihren Beruf ausüben können und sie hätten auch wirklich Armut, wenn sie das nicht hätten. Deswegen gibt es auch ganz große Ängste. Und diese Schere im Kopf ist, glaube ich, mit die größte Bedrohung, die wir in der Kunstförderung haben.
Das passt jetzt sehr gut, weil ich gleich zur nächsten Himmelsrichtung gehen will, nämlich nach rechts. Ich habe ein bisschen rumgeschaut, versucht mich zu informieren, mehrere Gespräche geführt. Du kennst dich da besser aus, ob der erstarkende Rechtsextremismus in Deutschland, AfD-Erfolge vor allem in Ostdeutschland, in den dortigen Kommunen schon zu Veränderungen führt, was Theater angeht, Museen und so weiter, Erinnerungskultur. Und was ich gehört habe, ist von Theaterintendanten, Museumsleuten, nee, noch nicht. Wir haben jetzt noch keine richtigen Angriffe von rechts erlebt. Was wir aber erleben, ist eine vorauseilende Selbstzensur, das, was du die Schere im Kopf nennst, das bestimmt, dass Leute, die in Verantwortung sind, irgendwelche Kultureinrichtungen leiten, die als kommunale Einrichtungen eben auch AfD-Machtausübung ausgesetzt sind, dass die sagen, na, mache ich das jetzt so, muss das jetzt so ein steiles Ding werden, kann ich das ein bisschen abmildern? Also das war so eine Wahrnehmung, die ich eingesammelt habe, aber vielleicht stimmt sie gar nicht, ergänze doch oder korrigiere.
Naja, erstmal glaube ich, dass es schon richtig ist, dass die AfD bisher nur an ganz wenigen Orten in der Republik die strukturelle Macht hat, einfach etwas umzusetzen, also zu sagen, das machen wir jetzt so oder so, sondern ich glaube, dass die Macht anders ausgeübt wird und das hat die AfD schon sehr früh mit angefangen, indem sie letztendlich die demokratischen Strukturen ja auch nutzt, also eine undemokratische Partei, die weiß, wie man die demokratischen Strukturen nutzt, unglaublich viele Fragen stellt, ja, also im parlamentarischen Bereich, auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene, auf der Bundesebene und durch diese vielen Fragen und die Art und Weise, wie diese Fragen gestellt wird, natürlich schon eine gewisse Form von Unsicherheit in diesem Bereich dann macht und eben auch immer wieder bestimmte Punkte auch skandalisieren kann. Und wir haben das, und das ist nicht nur in Ostdeutschland zu sehen, sondern das haben wir ganz genauso im Westen. Da gibt es, finde ich, keinen wirklichen qualitativen Unterschied, wenn ich mir das nochmal in der Zeche Zollern anschaue, da war es so, dass es eine Ausstellung gab und in dieser Ausstellung nach meiner Ansicht eine schwierige Entscheidung der Kuratorinnen und der Kuratoren getroffen worden ist, weil man gesagt hat, wir wollen einen sicheren Raum für bestimmte Menschen schaffen, die in diese Ausstellung gehen. Das heißt, Menschen mit dunkler Hautfarbe haben einen eigenen Zeitslot bekommen, wo sie in diese Ausstellung gehen, in denen Menschen mit einer hellen Hautfarbe nicht hineingehen sollten. Es war kein Verbot, aber es war eine Sache, dass sie das nicht machen sollen. Ich sage, es gab schon intelligentere Maßnahmen, um eine solche Ausstellung zu machen. Aber was dann passiert ist,
habe ich gar nicht mitbekommen.
Was dann passiert ist, ist ein wirklicher Shitstorm von rechts orchestriert gewesen, die eben diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedroht haben. Die haben sich nicht mehr getraut, zu ihrer Arbeitsstelle zu gehen. Und es ist nicht nur die Rechte dann gewesen oder die äußerst Rechte gewesen, sondern sind die Medien dann auch mit eingestiegen. Und dann war nicht nur die Bild-Zeitung dabei, die war auch dabei, sondern auch die Lokalzeitung dann in Dortmund, die dort letztendlich mitgemacht hat. Und dadurch entsteht dieses Gefühl. Das bedeutet nicht, das auch ganz klar zu sagen, ich finde, dass die Ausstellungskonzeption zu kritisieren ist. Ja, und dass man darüber auch diskutieren muss. Wir haben so nebenbei mit dem Landschaftsverband, der ja die inhaltliche Verantwortung in Nordrhein-Westfalen für diese Fragen der Kulturpolitik hat, haben wir gemeinsam auch eine Veranstaltung dazu durchgeführt, um genau das zu diskutieren, um darüber zu reden. Das finde ich richtig, das finde ich auch notwendig. Aber was einfach nicht geht, dass Menschen bedroht werden, dass Menschen Angst haben, dass Menschen Sorgen haben zur Arbeit zu gehen. Und ich glaube, das ist genau die Situation und das ist genau der Grenzbereich. Kunst und Kultur ist nicht in diesem Sinne frei, dass keiner mehr Kunst und Kultur kritisieren dürfte, sondern selbstverständlich darf man sie kritisieren. Ich finde sogar, man muss sie kritisieren und Kunst legt es auch darauf an, dass sie auch kritisiert wird. Und es gibt einfach auch Sachen, finde ich, wo man auch sagen muss, kann man auch anders machen, vielleicht auch intelligenter, so gar keine Frage. Aber die Frage ist, diskutieren wir das? Debattieren wir das? Führen wir darüber einen Austausch, gerne auch heftig und emotional? Oder bedrohen wir Menschen? Ja, versuchen wir Sachen einzuschränken? Und natürlich wurde dann da auch gesagt, das Geld muss diesem Museum abgezogen werden. Nicht wahr? Es darf keine öffentliche Förderung mehr geben und sowas. Und das ist genau der Punkt. Und da haben wir eine Stimmungsveränderung. Die ist von rechts ausgelöst worden, das muss man sehen. Die ist auch gerade im Osten Deutschland stark, und zwar deshalb, weil dort die Mehrheitsverhältnisse schon anders sind. Aber wie gesagt, kein Ostproblem. Dort, wo die Mehrheitsverhältnisse sich im Westen verändern, ist es genauso. Und was ich für ganz besonders problematisch halte, es gibt mittlerweile eben Parteien, die eben nicht rechtsextrem sind, die aber konservativ und rechts sind, ja, die sich immer stärker diesen Narrativ quasi unterordnen, ja, und dort mitmachen. Das ist die Veränderung, die mir persönlich noch viel mehr Sorgen macht, als ob jetzt die AfD die Kunstfreiheit einschränkt. Da sage ich, ja, wenn die können, werden die, da bin ich mir sicher. Ja, das haben sie auch nie ein Hehl draus gemacht. Das ist jetzt auch gar keine böse Behauptung von mir, sondern muss man nur das lesen, was sie so, genau, so von sich geben. Aber viel problematischer finde ich, dass ich, wenn ich jetzt in der Bundestagsdebatten und wenn ich das jetzt sehe, was die Parteien schreiben, dass eben auch zum Beispiel die Union, die immer ein Garant auch für Kunstfreiheit gewesen ist, finde ich jetzt, sich doch in manchen Punkten so äußert, wo ich mir echt Sorgen mache, wo sie das hinführen soll.
Vielleicht zwei Veränderungen. Einerseits, du siehst einen konservativen Aktivismus bei der CDU, der da die Grenzen nicht mehr so richtig sauber hält und eben aktivistisch agiert. Und das andere ist, dass selbst wenn die AfD zurzeit nicht erkennbar massiven Einfluss auf Kultur nimmt, natürlich im Schlepptau oder in bewusster, unbewusster, abgesprochener, stillschweigender Kooperation mit hartrechten, rechtsextremen Gewalttätern schon agiert. Man erlebt das vor allen Dingen in den ostdeutschen Gedenkstätten, die massiver Gewalt oder Gewaltbedrohung ausgesetzt sind, wo sozusagen man als, AfD-Abgeordneter immer sagen kann, habe ich nichts mit zu tun, wasche meine Hände in Unschuld. Aber man hat natürlich mit einem Mob zu tun und gehört zum selben Spektrum, der eben sehr gefährlich ist.
Naja, auch Künstlerinnen und Künstler leben ja irgendwo. Also das heißt, also die leben ja ganz normal in diesen Bereichen, und es ist nicht einfach zu trennen. Und du erlebst es eben auch, wenn du also permanent diese latente Bedrohung hast, dann macht das was mit dir. Und deswegen haben wir ja auch im Kulturbereich dieses Aktion Die Vielen gegründet, ja, wo wir gesagt haben, lasst uns so etwas wie Schutz aufbauen. Also das heißt, wenn einer bedroht wird, kommen die anderen ihm oder ihr zu Hilfe. Das ist ein wichtiger Bereich, und ich glaube, dass wir so etwas auch brauchen, weil ich meine, ich lebe jetzt hier in Berlin, ja. Da ist es nicht so, dass jetzt eine Künstlerin, ein Künstler sich wirklich unmittelbar bedroht fühlen muss. Dafür ist das hier eine große Stadt mit sehr viel kultureller Infrastruktur, ja, und da gibt es auch viele Freundinnen und Freunde. Aber wenn ich irgendwo auf dem Land lebe, ja, und dann, weiß ich nicht, ein Künstlerehepaar führt dann eine kleine Galerie, was wir ja öfter haben, und dann werden sie von der AfD vor Ort massiv bedroht, dann ist das eine andere Größenordnung, die stattfindet, und dann ist es auch viel, viel schwieriger, dort so etwas wie ein Mindestmaß von Schutz zu organisieren.
Wir hatten die Gefährdung der Kunstfreiheit von oben angeguckt, von links, von rechts jetzt. Jetzt würde ich gerne nach unten, passt nicht ganz genau, aber vielleicht eine von der Mitte her, also eine Anfrage, eine Gefährdung der Kunstfreiheit aus der Mitte heraus, nämlich von der Kunst selbst. Nun können wir ganz philosophisch werden, das will ich aber gar nicht, ich will es nur kurz andeuten. Was Kunst ist, ist heute vollkommen unklar. Es gibt keine genaue Beschreibung, keine.
Gut so.
Es gibt keine gerichtsfeste Definition.
Gut so.
Das ist ein großer Fortschritt. Führt aber dazu, dass es gar nicht so leicht ist, zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich hier das schützenswerte Gut, weil alles Mögliche kann Kunst sein. Es gibt dann die zynische Antwort zu sagen, naja, Kunst ist das, was als Kunst ausgestellt und verkauft wird, das, was als Kunst gehandelt wird, was sich selber Kunst nennt. Das ist aber auch ein bisschen dürftig. Also man muss ja dann sagen, was wird hier eigentlich geschützt? Ich kann ja irgendwie eine antisemitische Äußerung tun und sagen, das ist aber jetzt eine künstlerische Tat gewesen und dann bin ich damit geschützt. Also jedenfalls, es ist gar nicht so klar, und das ist ein Fortschritt, wie du sagst, wie ich auch sagen würde, dass Kunst so frei ist, dass es sehr schwer ist, sie zu beschreiben, was sie eigentlich ist. Führt aber auch manchmal dazu, dass Künstlerinnen und Künstler vielleicht auch selber mal selbst die Rolle verlassen. Also ein Phänomen steht mir vor Augen, wenn Künstlerinnen und Künstler sich aktivistisch, politisch engagieren, dann ist es gar nicht mehr so einfach zu sagen, was ist jetzt eine politische Äußerung, und die fällt unter Meinungsfreiheit, aber die wird anders mal angefasst oder angegriffen oder kritisiert, als wenn es sozusagen in einem Kunstakt im engeren Sinne ist. Wenn also eine Künstlerin, ein Beispiel gab es hier in Nengodin, eine tolle Fotografin, hat eine tolle Ausstellung, das sind Bilder an der Wand in der Hamburger Galerie, im Hamburger Bahnhof, da wird man sagen, okay, das ist Kunst, das sind Bilder, die hängen an der Wand, das ist ganz toll. Dann hat sie aber bei der Eröffnung eine Rede gehalten, die viele als hochproblematisch empfunden haben, wo ich mich frage, hat sie jetzt als Künstlerin gesprochen oder hat sie da als politische Aktivistin gesprochen, und wer kritisiert wie was? Also kannst du nachvollziehen, ja, dass es eben durch die eigene Rollen Unklarheit ist ja auch nicht so leicht, dann auch schwer ist zu sagen, was wird jetzt hier eigentlich geschützt und wo muss auch eine Künstlerin, die dummes Zeug redet oder problematische Dinge äußert, damit leben, dass sie kritisiert wird, ohne dass sie dann gleich schreien darf, oh, meine Kunstfreiheit ist bedroht.
Also erst einmal, Kunst ist das, was Künstlerinnen und Künstler sagen, dass es Kunst ist. Also weil eine andere Definition kann es letztendlich nicht geben, weil sonst würde es irgendein Gremium geben oder der Staat oder eine Obrigkeit, die letztendlich sagen würden, was Kunst ist. Und dem, was es gar nichts Neues, also so, wenn man sich anschaut, die Künstlersozialversicherung, also das wichtigste Sozialgesetz für Künstlerinnen und Künstler, sagt, Künstler Und Mitglied der Künstlersozialkasse kann sein, eine Künstlerin oder ein Künstler, wenn sie Kultur schaffen. Ja, also wenn sie Kunstwerke letztendlich machen, also im Bereich der Bildung, Kunst, der Musik, der Literatur. Also es gibt dort keine Einschränkung. Das ist auch gut so, ja, so, weil es muss diese Freiheit geschützt werden. Das bedeutet aber selbstverständlich nicht, dass diese Freiheit einen außerhalb der Diskussion stellt. Ja? Also natürlich ist Frau Godin eine Künstlerin und das, was sie schafft, ist Kunst. Ja, gar keine Frage. Ja? Und ich finde es gut, dass es auch ausgestellt wird. Ja? Da kann man sich sofort die Frage stellen, ausstellen, ja, muss eine bildende Künstlerin auch eine Rede halten? Ja, da fängt sie schon mit an, weil sie wird ja nicht wegen ihrer Rede ausgestellt, sondern wegen ihren Kunstwerken. Aber selbst wenn sie eine Rede hält, ist es keine Einschränkung der Kunstfreiheit, die zu kritisieren und zu sagen, was du da erzählst, das ist einfach Bullshit gewesen. Ja, und das kann man auch so sagen. Wir haben natürlich eine Entwicklung, die sagt, also das haben wir, finde ich, wunderbar bei der Documenta, bei der letzten Documenta gesehen, das war eigentlich ein Hochamt des Aktivismus gewesen, ja, wo also eben letztendlich Künstlerinnen und Künstler gesagt haben, meine politische Äußerung ist wichtiger als mein Werk. Das können Künstlerinnen und Künstler auch sagen. Das gehört, finde ich, auch zur Freiheit dazu. Aber ich darf das, und so nebenbei jeder andere auch, natürlich auch kritisieren. Diese Documenta ist ja nicht nur eine Documenta des Antisemitismus gewesen, sondern sie ist zumindest bei allen Dokumenten, die ich bisher kennengelernt habe, die schlechteste von allen gewesen, weil sie am wenigsten künstlerische Impulse gesetzt hat. So, das muss man ja auch dann sagen dürfen, weil dieser Aktivismus vielleicht ein schöner Aktivismus war, ja, aber wenig herausragende künstlerische Impulse gegeben hat. Und darüber finde ich, das ist auch die Aufgabe des Kulturbereiches, darüber zu streiten und zu debattieren. Und ich finde es vollkommen müßig, diese Frage zu stellen, ja, ist das nun ein Kunstwerk oder ist das kein Kunstwerk? Sondern sobald eine Gesellschaft sich in irgendeiner Form damit beschäftigt, entweder weil es jemand kauft, weil es jemand ausstellt, weil jemand darüber redet, ist doch alles okay. Ist ein Kunstwerk und es kann auch nicht eine andere Form, finde ich, der Definition geben. Aber nochmal, dann lasst uns doch darüber streiten und lasst uns sagen, es ist halt ein schlechtes Kunstwerk, finde ich, oder es ist ein gutes Kunstwerk, finde ich. Ja? Und das sind die Debatten, die wir führen müssen. Und natürlich, das ist ja, also was ist, bleiben wir nochmal bei diesem Beispiel Documenta, also du siehst, das ist eine Sache, die mich immer noch nicht loslässt, obwohl es eine ganz schöne Zeit schon her ist.
Zwei Jahre her
und es hat den Kulturbereich fundamental verändert, ja, weil nämlich, und das ist das Problem gewesen, der Documenta, also natürlich ist das Problem gewesen, dass dort antisemitische Kunst ist, dass es einen verrückten, teilweise verrückten Aktivismus gegeben hat, aber das größte Problem ist gewesen, dass man es nicht in diesen 100 Tagen der Documenta geschafft hat, eine vernünftige Debatte zu führen und dass sich die Documenta gemacht haben, die Kulturschaffenden, die ja selbst sich gar nicht immer als Künstlerin oder als Künstler gesehen haben, sich überhaupt nicht in einen Diskurs begeben haben, ja, sondern diesen Diskurs verweigert haben. Und da sage ich, das geht nicht. Also, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich finde, das ist für eine Documenta schlecht. Ja? Das ist für einen Ort, wo es um Debatte gehen soll, nicht wahr, ein Todesurteil. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt gelungen ist, bei der nächsten Documenta, jetzt bei der Hauswahl quasi der zukünftigen Leitung, dafür zu sorgen, dass es zumindest Menschen sind, die sagen, wir diskutieren, wir debattieren, wir streiten uns auch, ob unsere Position eine vernünftige oder eine unvernünftige ist.
Merke ich, wie dir das noch nahe geht. Eine der Podcast-Folgen von draußen mit Klausen, die am häufigsten angeklickt und durchgehört worden ist, von manchen Menschen sogar mehrfach, ist unser Gespräch zur Documenta gewesen vor 2 Jahren. Hat mich damals auch sehr umgetrieben. Aber du sagst wirklich, das war ein epochales Ereignis. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestapelt, aber es ist ein Ereignis, das richtig was verändert hat und an dessen Folgen wir immer noch arbeiten müssen. Ich komme zum Schluss. weise noch einmal auf dieses wirklich sehr gute Buch hin. Ich habe wirklich nochmal geblättert. Mhm. Man muss jetzt nicht jeden Text einzeln durchlesen, man kann es einfach nochmal...
Was aber auch nicht schadet, wenn man jeden
Text... Ja, aber man kann einfach nochmal ein bisschen rumgucken und hier picken und da picken und vor allen Dingen wahrnehmen, was sich in den letzten 10 Jahren verändert hat. Kunstfreiheit, 10 Jahre Debatten in Politik und Kultur kann man über eure Website kulturrat.de einfach bekommen. Wirklich sehr, sehr lesenswert und einfach nochmal auch eine Vergegenwärtigung dessen, was sich verändert hat. Zum Schluss eine Riesenfrage, die du aber gerne kurz beantworten darfst. Eine klassische Gegnerin der Kunstfreiheit, gegen die eben diese verfassungsmäßige Festsetzung, Zensur findet nicht statt, ist ja die Kirche oder sind die Kirchen gewesen. Mhm. Jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen. Ich bin Theologe. Wo würdest du denn sagen, welche Funktion, welche Aufgabe hätten denn die christlichen Kirchen in diesem Feld? Oder sind sie eigentlich da raus, weil sie selber keine Zensurmaßnahmen mehr anstrengen? Was würdest du dir da wünschen? Hast du eine Idee?
Na gut, also die Kirchen sind glücklicherweise nicht mehr die Obrigkeit, ja, und sie sind auch glücklicherweise nicht mehr die alleinigen Auftraggeber für den Kulturbereich und für Künstlerinnen und Künstler. Ich freue mich trotzdem über jeden Auftrag, den es von der Kirche in den Kulturbereich gibt, weil sie sind ganz wichtige Akteure. Ja? Und deswegen glaube ich, also was ja auch negativ ist, ist Nichtbeachtung. Ja? Also das heißt zum Beispiel, sich nicht über Kunst zu streiten, ist jetzt auch nicht gut. Also das heißt, das versuche ich auch zu sagen, also wir haben nicht dadurch mehr Freiheit, wenn nicht über das, was wir machen, gestritten wird. Ja? Und auch Leute das auch vehement ablehnen oder gut finden. Die große Sorge bei den Kirchen ist, dass sie sich zu wenig um Kunst streiten. Ja? Also dass sie eigentlich, manchmal habe ich das Gefühl, so tun, als hätten sie damit gar nichts zu tun. Aber da sie eigentlich ganz eng zum Kulturbereich ja gehören, haben sie, finde ich, damit eine Menge zu tun. Und deswegen wünsche ich mir mehr kulturelle Streitkultur zwischen den Kirchen und dem Kulturbereich, weil das wäre doch super. Und das hat überhaupt nichts mit Einschränkung der Kunstfreiheit zu tun, sondern eher mit einem Ernstnehmen des Kunstbereiches.
Das will ich mir gleich aufschreiben, dass ich daran weiterwirke und mitmache, an Kunst Interesse haben und mich mit anderen Leuten über Kunst auch gerne mal streite. Vielen Dank, lieber Olaf, für dieses Streitgespräch, aber nicht zwischen uns, aber über und für die Kunstfreiheit. Vielen Dank.
Danke dir.